Fangen wir einfach mit dem an, wo wir dran sind und wir sehen, wo es durchgeht. Ich habe herausgefunden, wir haben das vor kurzem mal angeschaut, in der Apostelgeschichte. Der Paulus und Silas mit Lukas und anderen haben auch geplant gehabt, um die Gemeinde zu besuchen. Und der Heilige Geist hat ihn zweimal gewehrt und hat sie nachher über Mazedonien auf Europa gebracht. Und dort sind wir jetzt. Wir sind in Europa, wir sind in Philippi gewesen, haben dort einen Haufen Interessantes erlebt, ganz spannende Geschichten erlebt, wo wir festgestellt haben, dass der Paulus seine Autorität und seine Stellung zuerst bewusst nicht eingesetzt hat, sondern er absichtlich eingesetzt hat und so weiter und so fort. Und sie dann am Schluss sie gebeten haben, dass sie gehen und nicht irgendwie sich fortjagen oder irgendwelche Drucke machen können, sondern gemerkt haben, dass sie da absolut autoritätsmässig unterlegen sind und das auf eine andere Art und Weise machen müssen. Und so sind sie dann weitergezogen. Und wir kommen jetzt zum Kapitel 17 und ich das Kapitel 17 mit nach mit anschauen. In der Apostelgeschichte schauen, wo die Männer durch sind, wie sie gegangen sind, was sie gemacht haben und was für Folgen es hatte. Und wir kommen heute an drei Orte. Alle drei Orte sind ganz verschieden. Und die Art und Weise, wie der Paulus vorgeht, ist zwar sein Prinzip, hat er immer gehabt, und gleich ist es unterschiedlich. Ich möchte euch mit nach die Abschnitte lesen. Fangen wir einfach einmal an. Apostelgeschichte 17:1-9. Und dann ein paar Gedanken darüber loswerden. Und gehen dann weiter zum nächsten von dem her. Oder? Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da waren die Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf, legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenig der angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht, da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen Jason und die anderen Brüderschaft Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Wir sind jetzt in der Apostelgeschichte unterwegs. Etwas ist gleich. Er geht, wenn es hat, immer zuerst in die Synagoge. Er geht immer zuerst zu den Juden. Auch hier geht er zu den Juden. In die Synagoge. Offensichtlich sind die Synagogen aber nicht nur für die Juden, sondern auch für die anderen Leute attraktiv gewesen. Weil es heisst hier, sie drei Sabbaten reden in der Synagoge und er hat sich einen Haufen Griechen und einflussreiche griechische Frauen entschieden. Das heisst, offensichtlich sind auch griechische Frauen dort drinnen gehockt und haben zugelassen, weil sie sich interessiert für das Ganze. Und gleich geht er einfach immer zuerst zu den Juden. Weil er sagt, ich bin ein Jude, ich fahre mit der Synagoge an, ich fahre mit meinen Brüdern an und er hat auch ein enormes Herz für die Juden und schreibt das dann entsprechend auch in anderen Briefen und er sagt, ich würde mein Leben geben, wenn dafür nur einige von den Juden könnten gerettet werden. Und darum fährt er auch hier mit den Juden an und predigt und es gibt wieder einige, die sich entscheiden aufgrund dessen, eben auch hier wieder, was ich spannend finde, einflussreiche, angesehene Frauen. Ich finde es spannend, wie es immer hervorgehoben wird. Ich werde es dann auch merken, später, dass es interessanterweise immer auch einflussreiche Leute hatte, die sich für den Glauben entschieden haben. Und das ist etwas, was mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist. Und warum das ist, weiss ich auch nicht. Das kann vielleicht auch nur mit meiner Geschichte, meiner Prägung zu tun. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Evangelium schlussendlich zu Europa ist mit der Zeit ein Fussvolk-Evangelium geworden. Und das finde ich so nicht. Es ist nicht ein Arbeiter-Evangelium, sondern es ist auch spannend, dass das Evangelium wirklich auch gerade für einflussreiche und wichtige Leute, und dann sind nachher das Berühr und das Athen auch wieder wirklich etwas gewesen, wo sie echt aufgenommen haben und daran geglaubt haben. Und gut, das hat vielleicht auch mit meiner Geschichte zu tun, mit meiner Ausbildung zu tun. Es gibt auch eine Bewegung, eine uralte Bewegung, die heisst Geschäftsmann und Christ. Ob die noch existiert, weiß ich nicht. Ich glaube, der Name geändert. Und das ist etwas, was mich erstaunt hat, weil gerade in diesen Bereichen habe ich das Gefühl gehabt, das kann wieder einfach meine persönliche Meinung sein, dass man einfach relativ wenig vom Evangelium erzählt, weil man irgendwie den Geschäftsmann oder den Geschäftsfrau, den hochstehenden Leuten nicht von dem erzählt. Warum, weiss ich auch nicht. Jedenfalls habe ich mich daran gestossen, zwar schon vor manchem Jahr. Und ich habe ursprünglich mal gemeint, dass der einer meiner Punkte wäre, dass ich in diesen Bereichen würde mit Leuten über solche Sachen reden. Und ich mache jetzt das, was ich mache. Mal schauen, was alles noch daraus wird. Das sehen wir dann noch. Ist jedenfalls etwas, wo man immer wieder über den Weg läuft. Und das ist mir eben auch aufgefallen, dass ich gelesen habe, dass hier auch wieder angesehene Frauen und auch einflussreiche Griechen zum Teil wirklich sehr entschieden haben für das. Oder? Und fast wie auch an einem anderen Ort ist wieder das Gleiche. Denen, wo es nicht passt, die machen einen Aufruhr. Die gehen so weit, dass sie wirklich... Und das ist etwas, was ich denke, wo wir uns ein Stück weit müssen bewusst sein müssen, dass wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und es jemandem nicht passt, dass Leute wirklich zu perfiden Mitteln greifen können. Weil der Paulus und der Silas haben überhaupt nicht gemacht, als ihre Überzeugung, ihre Meinung predigt. Und was passiert ist, dass die Leute, die es nicht passt haben, einfach andere angestiftet sind. Und zwar Leute, die sie von Anfang an gewusst haben, dass sie wirklich ruchlos, übel sind. Männer, die einen schlechten Ruf hatten, die bekannt waren dafür, dass sie wirklich nicht sauber handeln, nicht sauber funktionieren. Die haben sie angehört und haben dann geschaut, dass die das ganze Volk aufwiegeln. Sie haben es hergebracht und sie nachher zum Jason haben, weil Jason sie beherbergt hat. Und das ist schon so etwas, wo mir dann irgendwie als einer der spannenden Punkte hier aufgefallen ist. Es bräuchte manchmal nicht die, die reden. Sondern es können auch die, die denen, die reden oder die leiten, Unterstützung bieten. Es kann die bräuchen. Das heisst, es können Leute sein, die im Einflussbereich von Eccles oder von uns sind, die es bräuchten, ob schon sie verrückt sind für uns. Es ist jedenfalls so, dass wir gewisse Sachen auf die Art und Weise Zählischbach erlebt haben. Uns gegenüber hat man nicht viel gesagt, aber unseren Leuten hat man Zeug gesagt, über uns. Oder? Und das ist einfach etwas, wo wir uns müssen bewusst sein müssen, wenn wir mit jemandem unterwegs sind, der versucht, konsequent mit dem Herz zu laufen und das zu predigen, dass wir möglicherweise auch ins Schussgebiet kommen. Und durch das einfach ja, auch gefordert sind und gefragt sind, bin ich auch bereit, ein Stück weit das Opfer zu bringen, weil es ist ein Opfer, das sich schlussendlich mit sich bringt. Der predigt, der hat die Entscheidung schon lange getroffen, der kann nicht mehr auslesen. Oder? Der ist in Schlusslinie fertig. Oder? Und das ist auch so etwas, was mir in dieser Geschichte aufgefallen ist, dass ein Jason, der eigentlich nur Gastgeber war, schlussendlich, weil ein paar Geschwister in dem genommen wird, die werden nachher vor Rat geschlägt und offensichtlich ist es relativ seriös geworden, dass sie eine Kaution müssen hinterlegen, dass sie überhaupt nicht rein gehen können. Und ich finde das auch wieder, ja, es ist logisch herausfordernd, dass dort natürlich gewisse Preise nachher gefordert sind von den Leuten in dem Sinne. Was klar ist, Paulus und Silas, die Folgen haben natürlich gewusst, okay, wir bleiben damit ziehen weiter, oder? Weil da ist kein Platz mehr da von dem her. Und sie sind dann weitergezogen, sind auf Beröa gekommen und dort genau gleich sind sie wieder, zuerst in die Synagoge der Juden. Und dann ist spannend, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. So glaubten nun viele von den ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Wieder hervorgehoben, vornehme Leute. Vornehme Leute haben wirklich das Evangelium angenommen und haben auf das gelassen. Und haben sich für das entschieden. Und mir macht das irgendwie, ja, ich weiß nicht warum, Mut, dass es wirklich einfach echt allen zugänglich ist und dass es nicht wie eine elitäre Klasse gibt, die irgendwie von dem ausgenommen ist. Weil es ist natürlich mir wichtig, dass alle irgendwo die Möglichkeit haben, das Ganze zu hören. Und der Paulus, wie er ist, macht sowieso keinen Unterschied von dem her, oder? Und das Spannende, was aber ist, ist, dass selbst in einer Stadt, wo es gut geht, wenn in irgendeiner Nachbarstadt genug ruchlose Leute sind und genug Leute sind, die wirklich Schwierigkeiten mit haben, dass sie sogar nachher dafür geschaut haben, oder, dass sie dann auch zu Berea einen Puff machen. Oder? Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Berea das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Oder? Hier ist es so, dass die Verwirrung aufgrund von Widerstand entsteht. Ich merke, das ist sicher zum Teil so. Für mich momentan ist aber eher das Problem von der Verwirrung aufgrund von interessanten Ideen das größere Problem in meinen Augen, wo wir mit dem konfrontiert sind. Dass Christen oder gläubige Menschen plötzlich ein Durcheinander bekommen aufgrund von gewissen Aussagen oder Details, wo einfach Leute aufgrund von ihrer Überzeugung machen und durch das nachher eine Verwirrung stiften. Und nachher Menschen, die den Herr kennen, plötzlich ein Durcheinander bekommen. Und Menschen, die den Herrn nicht kennen, bekommen auch ein Durcheinander. Warum gibt es so viele verschiedene Gemeinden? Warum gibt es nicht nur eine? Alles zu tun, was wir schon verschiedentlich gehört haben. Die Antworten darauf, die wir jetzt ersparen hier, das ist schon gut. Wir können uns das anderes Mal noch ein bisschen anschauen, wenn es dran soll sein. Und darum merke ich, ist es wichtig für uns, dass wir wissen, und das ist mir gefällt, ist bei was wir wissen, was die Bibel sagt. Das heisst, die aber forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielt. Also irgendwoher müssen wir ja wissen, dass das, was ich erzähle, dass das kein Seich ist, oder? Irgendwoher müsst ihr herausfinden, ob ich nicht irgendwelche Philosophien meiner Art und Weise euch kundtue und euch da verwirre. Dazu haben wir ein gutes Buch, wo ich sagt, ob das, was ich erzähle, ob das, was erzählt wird, stimmt. Und das ist wichtig. Das Ziel ist nicht, dass wir euch etwas erzählen und ihr das einfach als verbare Münze nehmen. Sondern das Ziel ist, dass ihr, vor allem speziell, wenn es dich trifft oder herausgefordert seid, schaut, ja, steht das wirklich so? Stimmt das? Und wenn es so steht, dann denke ich, ist die Herausforderung vom Herkommen und will noch etwas sagen. Und dann ist es wichtig, dass wir auf die reagieren und Schritte unternehmen. Oder? Wenn dann nachher wieder jemand kommt und mich verwirrt, was es immer wieder gibt, dann ist es wichtig, dass wir schauen, ja, wo ist meine Orientierung, wo ist meine Antenne, wo ist mein Radar? Wer gibt mir wirklich die Richtung vor? Und ich merke, es ist schwierig, wenn man an verschiedensten Orten ist, dass man eine gute Richtung überkommen kann. Es braucht von dem her eine Richtung, eine Orientierung. Und die prüft man und auf dieser geprüften Richtung laufen wir dann weiter. Von dem her. Hier jetzt, die Leute sind offensichtlich verwirrt worden, was aber aufgrund von Unruhe der Fall war, dass sie natürlich. Und das finde ich spannend. Der Paulus, der schlussendlich das Wort für sich weiterschickt, heisst, da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis an das Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Warum sind sie zurückgeblieben? Eben genau wegen dem. Dass sie schauen können, dass dort, wo die Verwirrung entstanden ist, wieder eine Klarheit reinkommt. Weil der Timotheus und der Silas waren beides Männer, die gelehrt haben. Die können lehren, die können prophetisch zu den Leuten reden. Und die haben es gemacht und haben geschaut, dass sie nachher dort das Berea wieder in Ruhe bringen konnten. Haben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine andere Taktik gewählt als die von Paulus von vorher. Sondern haben sich auch eher im Stuhl getroffen, um entsprechend nicht unbedingt da Aufsehen zu regen, unnötiger Art und Weise. Und haben dann geschaut, dass sie dort das Berea wieder ein bisschen den Christen, die sich gerade frisch entschieden haben, Ruhe geben und den Boden. Und der Paulus der ist weitergegangen. Und ist dann in diesem Fall eine Zeit lang alleine unterwegs gewesen. Und sie haben ihn auf Athen gebracht. Oder? Und dann heisst es, er hat ihn gebracht und der Paulus hat gesagt, schickt mir die zwei Männer hinten nach, ich brauche die, ich kann nicht alleine unterwegs sein. Oder? Aber wenn ich dann eine Geschichte lese zu Athen, ist es so, dass das wirklich nur von Paulus selber geredet ist. Der grösste vor der Zeit. Und so kommt der Paulus nachher auf Athen. Und Athen ist natürlich zur damaligen Zeit eine Weltstadt gewesen. Klar, sie sind nicht mehr, Weltherrscher gewesen. Sie sind von den Römern unterdrückt worden. Und gleich ist natürlich Athen von der Geschichte her eine Stadt mit enormem Einfluss. Und der Einfluss von Athen ist heute noch extrem gross für ganz Europa. Die ganzen Denker, Philosophen, Wissenschaftler, die sehr, sehr viel schlussendlich die Wege haben prägen für die heutige Wissenschaft, sind aus der griechischen Kultur herausgekommen. Wir hatten sehr, sehr viel Logos aus Griechenland. Das aufklärte Denken, ja, für uns schon damals natürlich auch nicht der Begriff Aufklärung. Oder? Einfach das Denken, der Verstand, die Vernunft, wo wirklich etwas Entscheidendes ist. Und ich glaube, offensichtlich haben wir das alle auch mitbekommen, ein Stück weit jetzt. Oder? Weil das ist natürlich das, was die heutige Denke von Europa, nicht von allen Völkern, aber von Europa definitiv sehr stark bestimmt. Das ganze logische Denken. Und wenn ich zu der Geschichte von Athen durchgehe, finde ich es ganz interessant, was dort alles drinnen vorkommt. Wenn er wirklich auch ganz speziell auf die Leute zugeht. Das ist extrem auffällig und es ist auch sehr ausführlich beschrieben. Er kommt auf Athen und ist alleine unterwegs. Und ich will einfach mal das jetzt mal lesen. Den ganzen Abschnitt von Athen. Und schaut mal, ob ihr überhaupt irgendeine Parallele findet zu den zwei Abschnitten von vorher. Oder? Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, also offensichtlich, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah und redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt mit denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er ein fremde Götter verkündigen. Er hat ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu hören oder zu sagen. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen oder finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen Steinenbildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig, und ihnen war Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Der Paulus ist zu Athen. Er ist in dieser Stadt. Und Athen ist ja, für die Massisi, natürlich der Ort, wo natürlich alle Götterstatuen der Griechen waren. Oder? Und die Griechen hatten eine wahnsinnige Götterlehre. Oder? Unglaublich, die hatten für alles einen Gott. Und haben natürlich dort 100'000 Statuen gehabt. Und offensichtlich haben sie irgendwann schon mal etwas von einem unbekannten Gott gehört. Und haben dann auch eine Statue hergestellt. Das sind Götter etwas Interessantes, oder? Und der Paulus wird hässig. Der Paulus wird innerlich hässig und denkt, was ist das für ein Götterbuff in dieser Stadt? Ich muss, und Er geht nachher auf alle Leute an, reden wieder in Synagoge, hat es eine offensichtlich. Und er fand dann mit Epikureen, Stoiker, das waren zwei so Philosophierichtungen von damaliger Zeit, fand mit denen an zu argumentieren. Und ich finde es interessant, wie er wirklich in Art und Weise, wie er jetzt mit diesen Leuten redet, natürlich völlig anders redet als mit den Juden. Wenn wir jetzt die Rede von ihm anschauen, dann sehen wir, dass er ganz spannende Bezüge nimmt von dem her, wo er zum Teil bewusst anhängt und bewusst herausfordert. Oder? Und offensichtlich war es interessant. Und offensichtlich haben die Griechen das sowieso wollen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir müssen aufpassen müssen. Es gibt Leute, die einfach schwätzen wollen. Sie wollen einfach etwas Neues hören. Sie haben Interesse an irgendwelchen News, dass sie etwas gehört haben und etwas erzählen können. Und ich bin überzeugt, das ist nicht von nichts so hervorgehoben. Das Geschwätz ist ein wahnsinniges Risiko. Und wir können dazu nur noch die erste Timotheus lesen, dann wissen wir, was der Herr dazu denkt zum Geschwätz, oder? Und gleich weiss der Paulus, ich muss hier auf eine ganz andere Art und Weise, ich muss wirklich griechisch mit diesen Leuten reden. Oder? Und er wird nachher auf einen Aeropark, das ist auf einem Radplatz oder auf einem Hügel, je nachdem, wie man es interpretiert, geführt, wo wirklich der Rat zusammengekommen ist. Der Name ist zweideutig, das eine ist ein Ort, das andere ist wirklich der Rat, der so geheissen hat. Und er steht dann dort und die Leute hören ihm zu und er erzählt. Oder? Und was spannend ist, er, und das ist so typisch für Paulus, er hängt immer dort an, wo die Leute sind. Er redet nicht irgendwo thematisch bei den Leuten über den Kopf hinweg und bringt irgendetwas Hochtheologisches. Gar nicht. Und ich merke, es ist entscheidend, dass wir wirklich lernen, wenn wir reden, dass wir Bezug nehmen auf das, was die Menschen stehen, reden. Nicht irgendwo. Es nützt uns nichts, wenn wir da irgendwelche grosskotzende Sachen von uns geben. Das prägt Menschen, das versteht Menschen nicht. Es geht nicht um irgendwelche Theologien und Lehren, sondern es geht darum, dass wir lernen, den Menschen, der steht, abzuholen. Das ist entscheidend. Alles andere ist eine Überforderung, vor allem um es schießt alle an, es löst allen ab und zulassen will es niemand. Der Paulus bringt hier keine einzige Bibelstelle, aber nicht eine. Und wenn wir schauen, wie es andere Not ist, bringt er zum Teil 4, 5, 6, 7 hintereinander. Hier, keine einzige Bibelstelle. Sondern er sagt, ich sehe, wenn ich durch eure Stadt laufe, dass ihr Interesse habt an Götter und Götter wirklich verehrt. Und mir ist aufgefallen, dass ihr eine Statue habt von einem unbekannten Gott. Das ist aber der, den ich kenne. Und von dem erzähle ich jetzt. Und er greift wirklich einfach den Lebensbezug von diesen Menschen auf. Und nicht irgendwo etwas, wo man nicht fassen kann. Und das Wort Gottes ist so reell und so aufs Leben bezogen, dass es entscheidend ist, dass wir das wirklich herbringen, dass das Wort Gottes auf die Erde kommt zu den Menschen und nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde den Leuten über den Kopf hinwegfliegt. Und dann haben sie verloren. Das nützt ihnen nichts. Mit dem können sie nichts anfangen. Und auch hier kommt er nachher und erzählt, der Gott, der dich referiert, der hat die ganze Welt gemacht. Und all das ist natürlich interessant, weil ich bin nicht übermäßig gut in der griechischen Göttergeschichte und Philosophie, aber ein Schöpfergott in dem Sinn hat es bei den Griechen ja nicht gegeben. Es hat nur einen Gott für dieses Weis und einen Göttervater gegeben, aber nicht einen, der geschaffen hat. Es war nur immer einer zuständig für irgendetwas. Oder? Das heisst, er geht weit über ihren Horizont raus, aber basierend auf etwas, was sie enorm interessiert. Oder? Und zieht nachher einfach wirklich einen Bogen und sagt, also, der wohnt nicht in einem Tempel. Der hat hier 100'000 Tempel von Artemis, von Zeus, von Jana, was nicht Jana ist, ein anderer Ort, aber schon gleich. X verschiedenste Tempel. Aber der Gott, der hat es nicht nötig, dass er in einem Tempel wohnt. Weil der hat alles gemacht. Und wir. Und dann fängt er so an zu erzählen und sagt, der hat doch gesagt, wie weit das Völker gekommen, wie lange das ihre Herrschaft ist und so weiter und so fort. Oder? Und dann sagt er natürlich etwas, was ich muss sagen, was natürlich für die Philosophen ein absoluter Affront ist. Er sagt nachher, damit sie Gott suchen und ob sie ihn wohl fühlen. Und fühlen gehört gar nicht in die griechische Philosophie. Die Epikureer und Stoiker, die Philosophen, die wollen denken, nicht spüren. Und er kommt dann hier auf eine ganz, ganz andere Ebene und sagt, ja, spüren. Oder? Und er macht es auf eine Art und Weise, wo er dann ganz konkret Bezug nimmt auf griechische Dichter. Oder? Ich finde es so spannend, wie er wirklich einfach ganz in die griechische Denke hineingeht. Und sagt, aber da steht es ja, aber wie sind seines Geschlechts, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Oder? Das heisst, er ist wirklich, wirklich wach. Er passt wirklich auf, wenn er mit den Leuten redet. Und er redet mit den Leuten über das, was sie kennen. Und geht von dort aus und nimmt immer wieder Bezug. Das ist etwa zwei, drei Mal wirklich konkret Bezug genommen worden auf das, was sie natürlich kennen und wissen. Und gleich geht er natürlich viel weiter. Dann schlussendlich, oder? Gerade mit dem Fühlen, oder? Und auch dann in meinem Leben, Weben und sind wir, ist ja, denke ich, philosophisch spannende Aussagen so, oder? Hat aber relativ wenig mit Logik zu tun, sondern das Weben, das ist ja nicht wirklich etwas, die Formulierung ist nicht wirklich etwas wissenschaftlich logisch, sondern es ist viel mehr so ein Gespürschmi-Wort, oder wieder? Und dann sagt er aber auch, ich finde es spannend, wie das so formulieren kann, oder? Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, oder? Sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, was auch immer die da aufstellen, oder? Und was natürlich eine provokative Aussage ist, ist die nächste, zwar an Gott über die Zeit der Unwissenheit, oder? Und das ist natürlich ein Begriff, wo das natürlich Satan nicht anspruchen, Unwissenheit, oder? Die alles wollen wissen und alles wollen hören, oder? Oder? Dann sagt die Unwissenheit. Und spätestens dann haben alle aufgepasst, jede Welt. Und sagt, Unwissen, hey hallo, wir wissen ja noch viel, hä? Schaut unsere Philosophen an und so weiter, hä? Und spätestens dann hat er die komplette Aufmerksamkeit von allen Zuhörern. Ich bin überzeugt, dass er schon vorher hat, aber dann, und dann merkt er wirklich, wie er, ich finde es hochspektakulär, wie er zu diesen Leuten redet und wirklich auf verschiedenste Art und Weise einfach echt die Leute kann abholen, aber sie auf eine Art und Weise herausfordern, dass sie gar nicht anders können, als sich eine Meinung bilden darüber. Sie müssen sich entscheiden mit dem, was passiert, und zwar entweder, und das ist genau das, was er kommt, oder? Entweder spotten sie, oder sie nehmen es an. Weil dann mit der Auferstehung der Toten ist natürlich auch wieder etwas, was natürlich weit über das Hades-Denken der Griechen hinausgeht, oder? Dann kommst du in Hades und der Dunger ist fertig los und aus Hades kommt niemand raus, oder? Du musst noch eine Münze haben, dass du kannst überfahren mit dem Fährmann, oder? Und dann sind sie dann, oder? Und da kommt einer zurück, oder? Da ist einer zurückgekommen aus dem Hades, also. Und das ist offensichtlich so eine Provokation, dass viele denken, das spinnt. Was ist eigentlich los? Und das macht er nicht. Das ist eine Ordnung. Es geht ja nicht darum, das ist wichtig, es geht nicht darum, dass das, was wir predigen, allen gefällt. Aber es geht darum, dass das, was wir predigen, einen Bezug hat zu dem, wo der Mensch steht. Weil es ist nichts, wenn wir predigen. Wir müssen nicht predigen, für das wir einfach gesagt haben, ja, predigt. Ja, vor 100'000 Leuten geredet, aber keiner hat verstanden, was ich gesagt habe, aber Hauptsache ist ja predigt, oder? Nein, es geht darum, dass wir so zu den Leuten reden, dass sie verstehen, was Sache ist. Und die haben gewusst, was Sache ist. Sie haben sich herausgefordert gefühlt. Und interessanterweise haben sie sich auch wieder hier, wieder spannend, Leute aus dem Aeropark, aus dem Rat, haben sich entschieden. Und darum finde ich das so interessant, wie das allen drei Orten wirklich aufgegriffen wird, dass wenn wir das Wort Gottes predigen, ihre Situation, dass es nicht abhängig davon ist, dass nur die Einfachen oder die Armen oder was auch immer Zugang finden zum Evangelium. Ich weiß, es ist vielleicht ein schräg für euch, aber es ist irgendetwas, was mir einfach immer reingeht. Das hat wirklich mit meiner Geschichte zu tun. Weil es heisst immer, es hat immer geheißen, es ist eher, dass es kann mehr das Nachbürger, dass es ein Reich in den Himmel kommt und was auch immer. Und ich habe gemerkt, auch die Reichen oder die einflussreich sind, müssen etwas hören. Oder nur wenn man denkt, die sind einflussreich oder reich, also probiere ich gar nicht, schliesslich ist die Wahrscheinlichkeit so gering. Oder? Also das ist einfach das, was mir begegnet ist. Oder? Und darum finde ich es so interessant, dass er das hier vorhat. Oder? Die anderen haben sich auch entschieden und das ist mindestens schon entscheidend. Klar, es geht nicht um das. Oder? Aber mir ist wichtig, dass wir merken, gerade aus diesen drei Abschnitten, der Herr gibt Zugang all denen, die hören wollen, egal was für eine was für eine Stellung oder für eine Situation oder für eine Rolle wir in der ganzen Gesellschaft einnehmen. Das spielt gar keine Rolle. Weil das Interessante ist ja, wenn wir anschauen, wenn Jesus predigt hat, haben lange wirklich nur die Armen oder die Leidenden oder die Ausgeschlossenen wirklich den Zugang gehabt. Das ist jetzt hier nicht so. Oder Zugang gefunden, sagen wir es so. Das heisst, dann später auch verschiedene von den Schriftgelehrten haben sich dem Herrn auch angeschlossen. Aber zum Teil haben sie sich nicht getraut, öffentlich zu stehen. Das heisst, auch dort hat es Leute gegeben, die sich dann schlussendlich entschieden haben. Und darum finde ich es so spannend, dass hier wirklich auch immer wieder, und das ist nicht das erste Mal, eine Purpurhändlerin, die Lydia, ist auch nicht einfach eine einfache Frau gewesen, oder? Die hat immerhin einen Purpurhandel gehabt, oder? Und spannend ist, dass die hervorgehoben werden, dass man sagt, okay, und jetzt für uns hat wirklich mit dem Sinn wirklich einfach allen den Zugang gegeben zu dem Evangelium. Und dass wir nicht vor irgendetwas zurückschrecken, aber dass wir vor allem, und das ist, was mich jetzt Athen speziell begeistert, auf die Art und Weise mit den Menschen reden, dass sie uns wirklich verstehen. Dass wir so reden, dass sie einen Bezug nehmen auf das, was ihr Leben ist momentan. Der Paulus redet hier x-fach von Sachen, die sie vor Augen haben, gerade vor Ort. Sachen, die für sie absolut fassbar sind und nicht theoretisch. Oder? Und ich merke für mich, muss das Wort Gottes auf eine absolut praktische Art und Weise weitergegeben werden. Mir nützt es nichts, wenn irgendwelche Ausarbeitung oder Erfahrung oder Sachen, die ich ja irgendwie gesehen habe, weitergegeben werden. Das verstehen Menschen um mich herum nicht. Das verstehen sie nicht. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kind, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Dann könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Und ich finde es schon spannend, wie meine Kinder fragen mich viel, wenn ich irgendetwas sage, was heisst das? Weil ich habe die Ungeschichte angewohnt, ab und zu Fremdwörter zu brauchen, die wir im Geschäft immer wieder brauchen, wenn wir dazukommen, oder? Und dann denke ich, oder? Dann muss ich aber das Wort erklären. Und ich merke, es geht ja genau darum, dass wir das Wort Gottes so verkündigen, dass es ein Kind kann verstehen. Und wenn ich es aber so verkündige, dass nur die obersten 0,5% checken, dann habe ich garantiert mein Ziel verfehlt, dem was ich will sagen. Ich muss das Wort Gottes so predigen, dass die Menschen, die zuhören, das erfassen können. Und nicht irgendwo, oder? Und das heisst aber nicht, das ist jetzt wichtig, das heisst aber nicht, dass die Sichten nicht absolut hochspektakulär und hochgeistlich sind. Sie sind es, aber es geht darum, dass wir sie runterbringen auf eine Art und Weise, dass alle sie erfassen können. Und der Paulus hat hier eine Art gebracht, gerade hier zu Athen, wo ich wirklich ganz spannend finde, zum Anschauen, wie er wirklich das herbringt, die Athener dort zu holen, wo sie stehen. Und sie wirklich zu einer Entscheidung zwingt, die Anführungszeichen. Du hast müssen sagen, entweder spinnt er und der will ich nicht mehr damit zu tun haben. Oder, Das Interessante ist ja, Athen ist ja nachher nicht mehr gross überhaupt auf dieser ganzen Reiserei unterwegs. Und Athen schreibt auch keinen Brief. Offensichtlich ist es nicht so gewesen, dass dort so viel passiert ist. Oder das spricht hingegen wieder gegen die ganze Sache. Dass gerade dort in Athen, wo die grosse, ich sage es auch, intellektuelle Hochburg von damaliger Zeit war, dass dort schlussendlich kein Brief hergeht. Oder? Thessalonik, Philippi, Korinth, Kolossä, Ephesus, all die Gegner, die alle Briefe bekommen. Athen nicht. Es kann sein, dass sie sich von Korinth geholt haben, das ist nicht so übermässig weit weg. Und gleich finde ich es interessant, dass nachher gerade dort kein Brief hergeht. Würde hingegen wieder auf das hindeuten, dass der Herr schon gesagt hat, es ist auch für die Reichen oder für die anderen nicht ganz einfach, sich so herabzulassen, dass sie merken, dass sie trotz allem Wissen und allem Cheddar oder wie man dem immer will sagen, einfach keine Chance haben. Oder? Darum ja, können wir alle froh sein, wenn wir nicht allzu betucht sind, dass das nicht unnötig im Weg rumsteht. Oder? Einfach schauen, dass wir, wenn wir das Wort Gottes so predigen, dass die Menschen so etwas verstehen. Dann nützt es nicht wirklich etwas. Amen.